und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Episode 102. Pep Guardiola. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, genauso gestalkt von der Musik, nach wie vor gestalkt von der Musik wie ich, ist Stefan Adelmann.
Hallo Alex Stegisch.
Es ist ein Wahnsinn, nach Woche 2 mit dem neuen Intro und das ist...
Goosebumps.
Ja, Wahnsinnsenergie im Raum, ja. Im
Apropos Studio. Wahnsinnsenergie.
Ja.
Wir haben Wahnsinnsenergie heute.
Wir haben heute Wahnsinnsenergie. Es geht um alles Mögliche und vor allem geht es heute um...
Den Größten. Einen der Größten.
Einen der Größten kann man schon sagen, glaube ich.
Einen der Größten.
Ja.
In unserer letzten Episode vergangene Woche haben wir ja uns das Champions-League-Finale ein bisschen näher angeschaut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was das? Jetzt haben wir so viel über Pep Guardiola geredet, wir wollen noch mehr über Pep Guardiola reden.
Über gute Sachen mehr reden ist sowieso das, was wir gerne tun.
Genau. Und deswegen haben wir gesagt, was das? Episode 102, das wird unser Pep Guardiola, Guardiola für den, falls uns Lothar Matthäus zuhört, Pep Guardiola. Das geht's heute.
Ich habe so das Gefühl, ich habe gerade ein neues Spielfreimotto aus der Hüfte geschossen.
Und zwar?
Über gute Sachen mehr reden.
Über gute Sachen, ja, finde ich gut.
Wir vielleicht noch auf den Tisch bringen.
Lieber Alex, um das geht's heute.
Ja.
Wir schauen uns ein bisschen die Karriere von Pep Guardiola an, die sich vorige Woche in diesem dritten Champions-League-Titel in seiner Trainerkarriere ja kulminiert hat.
Wahnsinn, alles verstanden, außer kulminiert. Stefan, bevor wir zum Schwerpunkt gehen, gibt es aber einige Programmpunkte, die wir immer abklappern müssen. Ich habe aus dem internationalen Fußball nur eine Geschichte mitgebracht, die kann ich einfach nicht auslassen. Und das ist die Geschichte vom Spalletti bei Napoli. Ist dir das auch zufällig irgendwo untergekommen?
Selbstverständlich ist mir das untergekommen.
Ich liebe es so sehr.
Weil... Ich meine, heutzutage braucht es schon einiges im Fußball, um quasi so eine Irritation auszulösen in den Nachrichten, dass man sich wirklich das wahrnimmt, weil man ist ja so viel Blödsinn gewohnt aus dem Fußball. Aber das war quasi nochmal sowas Besonderes. Das hat dann relativ schnell den Weg in mein Ohr und Hirn gefunden.
Um was geht's? 2021, ja, die Ultraszene ist äußerst unzufrieden mit damals schon Napoli-Trainer Spalletti. Und kurzerhand fladern sie um sein Fiat Panda. Keine Ahnung, warum das Spalletti 2021 ein Fiat Panda fährt. Er haut jedenfalls an und sie haben ihm gesagt, er kriegt ihn erst wieder zurück, wenn er Napoli verlässt. Eigentlich hat sich es dann ja alles verbessert. Also abgesehen davon, dass die Stimmung zur Ultraszene offensichtlich ein bisschen besser geworden ist, ist vor allem Napoli wieder Meister geworden, was die größte Sensation aus der diesjährigen Saison im Fußball ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Also wirklich sensationell. Und sie haben ihr Versprechen eingelöst, weil das Spalletti gesagt, passt, Titel habe ich geholt, Napoli, das war's mit mir, ich verschwinde aus dieser Stadt. Und sie haben ihm zum Abschied dann das Lenkrad von seinem Fiat Panda geschenkt. Sehr nette Geste, obwohl es alles in allem, finde ich, er hätte sie mehr zurückverdient, als nur sein Lenkrad. Aber ja, trotzdem wirklich nett. Ja.
Also ich finde, sie hätten ihm zumindest, vielleicht haben sie es ja so an Neiden Cinquecento da gekauft, vielleicht. Dass er einen kleinen Fiat damit umschießen kann, wenn er schon seinen Panda nicht mehr zurückkriegt.
Auf der anderen Seite, seit ein Fußballtrainer, der in einer der höchsten höchsten europäischen Ligen Meister werden, glaube ich, braucht man keine Autos mehr schenken als Fan.
Nein, aber es braucht ja zwei, die bei dem Spiel mitspielen. Und du musst ja sagen, die Fans werden alt genug sein, um keinen mehr das Auto zu stellen eigentlich. Deswegen finde ich schon, dass er irgendwas anderes zugeschenken hätten können. Aber wahrscheinlich beschreibt es den Club insgesamt, die Stadt im Speziellen, einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und ja, es ist halt vom Trainer das Auto gestohlen worden. Andere, was denn man kennt, Land auf, Land ab, die Rufe, dass man das Auto vom Schiedsrichter schänden will oder was auch immer. In Napoli wird halt einfach das Auto gestohlen.
Außerdem kurz einmal einen Gang überschalten. Es passiert so überall was.
Ja. Nein, auf jeden Fall, das ist eine Geschichte, die schafft es durch den Alltagsrausch, durch das Alltagsrauschen der Fußballwelt wirklich nochmal durchzukommen.
Ja.
Und
wir sind natürlich nicht zu schade, das erklärt zum Teil. Gut, Durchstieg sind wir. Ab geht's ins Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Es geht heute ja um Pep Guardiola, der ist bekanntlich ein Spanier, genauer gesagt bezeichnet er sich selbst als Katalane. Und zwar gibt es dann heute zum Abispülen ein Ratafia, einen katalanischen Likör. Es riecht gar nicht so uninteressant, aber es dürfte trotzdem ein bisschen brennen. Stefan, cheers.
Prost.
Mhm. Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass wir wieder mehr exotische Getränke der Episode trinken. Mir hat es auch bei unserer 100. sehr gut gefallen, dass es auch verschiedene Episodengetränke gegeben hat. Das Einzige, was mir noch stören wird, wäre, wenn uns die Getränke auf Sendung serviert werden würden.
Ja, das wäre cool.
Robert, wir blicken in deine Richtung.
Okay, schmeckt ein bisschen nussig. Schmeckt ein bisschen nussig.
Ja, nicht schlecht. Ja, und damit, Stefan, wird es auch schon Zeit für die neueste Ausgabe der Großen 10.
Wird die Sendung heißen, die Großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die Großen 10 Taktikexperimente haben wir heute dabei. Das heißt, wir von Spielfrei, Stefan und du und ich, dürfen uns überlegen, was wir mit einer Fußballmannschaft machen würden, wenn wir so Taktik-Influencer werden. aber zuvor, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, um was bei den Großen 10 geht.
Genau. In fast jeder Episode, wie mir einen unserer Superfans, der hat uns ja vor kurzem nochmal geschrieben, da hat eine Auswertung gemacht, wie oft es tatsächlich passiert ist.
Wahnsinn,
ich glaube, es waren ungefähr 65 von 100 Episoden. Das heißt, wir stehen jetzt ungefähr bei der 66. oder 67. Ausgabe der Großen 10. Überlegen sich der liebe Alex und ich zu einem bestimmten Thema unserer Wahl. Meistens ist es verwandt mit dem Schwerpunktthema, wie es immer heute ist. Unsere 10 Antwortmöglichkeiten. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ihr habt 5 Antwortmöglichkeiten, ergibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen beide nicht, was der andere hat. Wir wissen oftmals auch nicht, wie der andere das Thema verstanden hat. Da sind wir auch immer wieder drauf gekommen, dass ein und derselbe Titel ganz unterschiedliche Lesarten bedeuten kann. Und ja, lieber Alex, ich kann mich erinnern, dass die Statistik ja damals gesagt hat, dass du weniger oft angefangen hast als ich.
Aber ich habe ja bei Episode 100 angefangen.
Genau.
Das heißt, jetzt bist wieder du dran.
Okay, wenn du so willst. Darf ich kurz eine Einordnung machen?
Unbedingt.
Ja, ich habe vor kurzem nochmal gesagt, die großen 10, wo ich mir am schwersten dann habe, waren damals die großen 10 Flüche.
Ja.
Kannst du dich erinnern?
Kann mich erinnern, ich kann es nach wie vor nicht verstehen.
Ja, ist mir extrem schwer gefallen. Wow, ist es mir mit diesen großen 10 auch schwer gefallen. Ich habe gemerkt, ich kann nichts beitragen, was vernünftig ist. Deswegen ist es, wenn ich es nicht vernünftig was beitragen kann, wird es immer Blödelei.
Aber auch das zeigt
spielfrei aus. Ja. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, weißt du was, ich schaffe es nicht mannschaftstaktisch was zu machen, ich muss mich aufs Individualtaktische konzentrieren. Sprich, wie kann ich mit Spielern arbeiten, um die taktisch irgendwie so einzustellen, dass die dann dementsprechend im Spiel mehr herausholen, die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen und so weiter und so fort. Und das Erste, was mir einfällt, mein Platz 5 ist, und ich bin sehr stark Tormann-lastig oder Keeper-lastig. Ja. Warum weiß ich nicht? Vielleicht weißt du es dann irgendwann. Und zwar ist meine Empfehlung, bei Standardsituationen, insbesondere bei direkten Freistößen, dass die Torhüter viel, viel stärker in Erwägung ziehen, was man kennt, wenn man sie quasi in die andere Ecke springen will, dass man sie bei der jeweils anderen Pfosten abstoßt. Das ist damals ganz prominent praktiziert worden von Genzo Wakabayashi und Ken Wakashimatsu.
Ja.
Die kennst du vielleicht
noch.
Zwei ganz bekannte Torhüter. Und die haben das nämlich beide sehr, sehr gut zelebriert.
In Anime, muss man dazu sagen.
Ja, um das geht's nicht. Aber das war extrem erfolgreich damals, ja?
Ja, ja. Guter Einstieg in das Thema auf jeden Fall, ja. Wakabayashi und Wakashimatsu, sehr gut, ja. Beide erwähnt, so.
Genzo Wakabayashi und Ken Wakashimatsu.
Das ist aber noch geschaut, oder?
Ja, natürlich.
Ja.
Also weder Genzo noch Ken habe ich noch gewusst.
Na okay, na gut, das lasse ich gelten. Ich habe was ganz Einfaches auf Platz 5. Und zwar würde ich mit einem kompletten Linksfuß-Team spielen.
Aha.
Kommt aus dem Tennis.
Weil da ganz viele Linksfuß-Teams spielen, oder?
Ja, weil es heißt immer wieder, und ich verstehe es nicht, es ist viel schwieriger gegen links spielende Tennisspieler zu spielen.
Ja, aber dass du das nicht verstehst, ich meine, du bist ein sehr intelligenter Mensch, aber du spielst kein Tennis. Dass du dir das schwer vorstellen kannst, ist ja naheliegend, oder?
Ja, ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, weil es eben Tennis ist, ja. Wenn es interessant wäre, dann würden 11 gegen 11 spielen auf dem Rasen.
Das würde Fußball heißen.
Aber für alle, die Tennis spielen und uns vielleicht das erklären wollen, Na, schickt uns das nicht. Wenn du über Fußball mit uns reden willst, dann jederzeit mit via redaktion@spielfrei.at. Ja. Und ich denke mir mal, okay, vielleicht ist das extrem verwirrend, weil es ist nicht ganz zeitgemäß, weil natürlich die besseren Spieler alle beidbeinig sind, aber ein komplettes Linksfußteam, vielleicht bringt das jemand aus dem Konzept.
Mhm.
Ist ein bisschen glaub, mehr als eine Taktik, ist eine Philosophie
fast. Das finde ich gut, Ja. Vielleicht nochmal zum Tennis zurückzukommen.
Bitte nicht.
Was ich schon ganz cool finden würde, wenn man, was man vom Tennis übernehmen könnte, wäre so das, was du in Wimbledon hast, dass diese Erdbeeren isst mit was ist das? Mitschlag, oder? Das ist ja dieses traditionelle Dings, was bei Wimbledon alle konsumieren. Da brauchen sie immer extrem viele Erdbeeren.
Mhm.
Und ich kann mir das schon im Stadion vorstellen. Die du neben mir sitzen, ein warmes Bier und also eine Schale Erdbeeren mit Schlag. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Das müssen wir halt selber mit einschmuggeln ins Stadion, glaube ich.
Du meinst, dass es in Graz nicht gibt oder was? Frisches Obst?
Nehmen die Schweinsbrot und Brot, ich weiß. Schwierig vielleicht.
Okay.
Platz 4.
Platz 4. Ich bleibe bei den Torhütern.
Mhm.
Und zwar hat es einmal einen Torhüter gegeben, der sich dadurch gekennzeichnet hat und ausgezeichnet hat, dass er sich in einer schwierigen Situation auf die Latten raufgestellt hat.
Hat er zufällig mal.
und zwar ganz besonders angewendet hat er das damals beim Teufelsdreier. und ich finde, das ist ein individualtaktisches Verhalten, das sollten viel mehr Torhüter ausprobieren. Wenn es quasi unübersichtlich wird oder der Angriff des Gegners unübersichtlich wird, auf die Querlatten aufsteigen, weil dann siehst du besser.
Du siehst sicher besser. Die Frage ist, ob du das darfst. Ob das mit dem modernen Regelwerk konform geht.
Das glaube ich, kann da keiner verbieten.
Ist vielleicht schon fast verlassen des Spielfelds, oder?
Ja, aber die Linie und die Lotten kehren zum Spielfeld, oder?
Ja, vielleicht.
Aber gute Frage.
Hinten darfst du jedenfalls
hinten kein darfst sicher nicht, das stimmt. Gut, ja. Aber das ist mein Platz 4.
Sehr gut. Ich habe Platz 4. Wir kennen alle die falsche 9, aber noch niemand kennt den falschen Goalie.
Gut. Ich habe auch sowas in die Richtung überlegt. Finde ich gut. Ich habe es mir dann aber nicht erklären können. Was ist deine Erklärung?
Ja, da habe ich mir auch gedacht, das mache ich live auf Sendung. Nein, der Goalie steht natürlich, denk an Manuel Neuer. Und jetzt denkst du dann mal sicherheitshalber ein bisschen sympathischer und dann denkst du dann ein bisschen freundlicher, weniger mit Reklamierarm und vielleicht nochmal 10 Meter weiter vorn stehend. Mhm. Stefan macht gerade im Studio einen Reklamierarm. Und der spielt einfach nicht wirklich Goalie. Der ist halt nur, wenn es sein muss, im Strafraum drinnen. Und es muss oft nicht sein, weil ich glaube, die wenigsten Leute kennen von der eigenen Hälfte aufs Tor schießen und da treffen. Nach wie vor glaube ich, dass das nicht so viel kennen.
Aber er darf dann trotzdem zurücklaufen und dann fangen an Ball oder was?
Weil ja, natürlich, die falsche 9 darf ja auch Stürmer spielen. Zwischendrin. Das ist ja ganz klar.
Okay.
Das ist ja nur, wo bewegt er sich hauptsächlich?
Ach so, er ist trotzdem der Tormann vom Team, aber er positioniert sich halt ganz woanders.
Und er ist schon viel mehr Taktgeber. Also denk so an Football-Quarterback. Wirklich so Impulse in aktive Spielgame. Also ich glaube, das ist die realistischste
all meiner Taktiken. Quarterbacks denke ich eher an so einen Mid-40er mit wenig Stil, so wie Tom Brady.
Ja.
So viel zweite Anzüge
und
ganz viel so Ringen auf dem Finger.
Ja, dann steckt man halt im Neuer ein paar Ringe auf die Finger, dann passt es
ungefähr. Finde ich gut.
Platz 3, Stefan.
Mein Platz 3 und ich bleibe meinem individual-taktischen Seminar von Torhütern treu. Und zwar würde ich es gut finden, wenn Torhüter hin und wieder mal vor am Torabschluss die Augen zumachen würden, um zu hören, wo der Ball herkommt. Das hat nämlich auch ein gewisser Mario mal praktiziert, auch im Spiel gegen die Teufel. Und er hat dadurch zum ersten Mal damals dann den Teufelsdreier entschärft.
Wahnsinn.
Ja. Also er hat mit beiden individual-taktischen Themen. Also einerseits hat er einmal den Teufelsdreier entschärft, weil er die Augen zugemacht hat vom Schuss und dadurch gehört hat, wo der Ball hingeht. Und beim zweiten Mal ist er auf die Latten aufgestiegen, was ich vorher schon gemeint habe, und hat dadurch den Teufelsdreier entschärft. Und beides hat grandios funktioniert. Und beides, finde ich, sollte mal ausprobiert werden.
Ich sage eins, Ansage der Gleifreiwerk, wenn...
Ja, die macht die Augen zu. Ich muss schauen, wo du herkommst.
Wenn in deine großen Zehen der Teufelsdreier als Taktik nicht vorkommt, bin ich jedenfalls enttäuscht, ja. Ich komme jetzt mal zu meinem Platz 3 und zwar würde ich in Situationen, wo Not am Mann ist, wo man eigentlich wirklich jetzt ein Tor oder vielleicht sogar zwei aufholen muss, da Chris Ilzer, Sturmtrainer, nennt das immer Harikiri.
Nennt er das wirklich so?
Weiß ich nicht, ja, könnte sein, dass ich das mal gesagt habe. ich jedenfalls würde gerne mit einer Taktik spielen, mit zwei Flügel-Innenverteidiger nennen ist.
Was?
Zwei Flügel-Innenverteidiger.
zwei Flügel Innenverteidiger.
Genau, ich würde natürlich die großen Lackel-Innenverteidiger leuchtturmartig, wie sehr oft genug passiert, nach vorne schicken. Ja?
Mhm.
Und dafür kleine, wendige Spieler hinten absichern lassen. Eigentlich so, wie es beim Eckball üblich ist.
Wie man nicht tut.
Ja, aber halt in einer Phase des Spiels. Jetzt nicht nur auf Standardsituationen, sondern ich würde das einfach mal länger spielen lassen. So. Weil meine Theorie ist, wenn du den Gegner vorne beschäftigst, dann beschäftigt er die hinten nicht. Und wenn doch einmal so ein weiter Pass kommt, ja, dann muss man halt ein Laufduell gewinnen. Und wenn der Lukaku zwei Flügelspieler gleichzeitig auf Zeiten schiebt, hast du halt ein Pech gehabt. Aber du willst ja einen Rückstand aufholen.
Mhm.
Das ist meine Idee.
Wie hat es mir geheißen?
Zwei Flügel-Innenverteidiger.
Zwei Flügel-Innenverteidiger.
Ja. Mhm. Oder vielleicht eigentlich, wenn man zwei Flügel hat, sind vielleicht vier Flügel. Was jetzt nochmal? Ja.
Mein Platz 2, ist mein Platz 2 schon?
Ja, ist schon der Platz 2.
Mein Platz 2. Und zwar würde ich vorschlagen, da kommen wir zum ersten Mal jetzt in so eine kleine Mannschaftstaktische rein, den sogenannten Skylab Hurricane. Und zwar, das ist auf Deutsch heißt der Katapultschuss. Und zwar funktioniert das so, da geht es um einen Corner.
Aha.
Und ein Spieler legt sich mit dem Rücken auf den Boden und die Füße nach oben. Und der zweite Spieler nimmt dann Anlauf, springt dem quasi auf die Füße rauf und der katapultiert ihn dann so rauf.
Also weiter. Fußballschuh auf Fußballschuh.
Genau.
Presst ihn
dann durch auf und dadurch erreicht dann ganz einen anderen Luftstand, was halt bei Freistößen und Corner halt wirklich entscheidend
vorteilhaft ist.
Ja, absolut.
Mhm. Gefällt mir deswegen.
Skylab also Hurricane. So heißt er wirklich.
Ja, ich mich frage, jedes Mal, bei jeder Taktik, die du bis jetzt brauchst, hast du dann sofort diese Bilder von meinem geistigen Auge erschienen, weil ich den ganzen Scheiß natürlich auch gesehen habe, ich glaube. Und ich hoffe sehr, dass es dem einen oder anderen Spielfreihörer und der einen oder anderen Hörerin ganz gleich geht wie uns.
Ja.
So, Platz 2 bei mir. Inverted Libero.
Der Inverted Libero, ist es dann einfach ein Stürmer?
Nein, eben nicht. Also es ist ein Verteidiger, der ganz vorn spielt, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und von dort aus das Spiel kommandiert.
Mit dem Rücken zum gegnerischen Tor?
Ja, er muss ja...
Obwohl zum Beispiel meine Mitspieler gerade auf mit zulaufen
ja,
steht.
Ja, er bleibt trotzdem, ab dem Zeitpunkt, wo es an ihm vorbei sind, ist sein Game erledigt. Er ist eigentlich nur dazu da, taktisch die Leute in die richtigen Bahnen zu lenken.
Aber steht er dann nicht immer im Abseits?
Ja, manche meiner Taktiken sind vorteilhaft, wenn es keinen Abseits gibt. Gebe ich schon zu. Aber muss er halt schauen, ja. Man darf halt nicht im Abseits stehen.
Der Inverted Libero. Finde ich spannend.
Ja.
Du hast mir jetzt da wirklich mal.
Du brauchst halt einen Innenverteidiger mit einem sehr hohen taktischen Verständnis.
Fällt dir da ein prototypischer Inverted Libero ein?
Ja, Sergio Ramos zum Beispiel. Könnte das spielen.
Mhm.
Könnte ich mir gut vorstellen, der könnte das spielen.
Mhm. Finde ich spannend.
Ja.
Ich glaub, das kann man wirklich aufgreifen. Zusammen mit einer Zwei-Flügel-Innenverteidiger.
Das kann man auch parallel ausspielen.
Ja.
Und einen falschen Goalie an. und eigentlich könnten alles Linksfußleute sein. Ja. Also bis jetzt können wir alle meine Taktiken kombinieren.
Ja. Wow, das wäre eine coole Mannschaft.
So, Stefan B., es kommt jetzt nicht der Teufelsdreier. Dein Platz 1.
Nein, der Teufelsdreier, den habe ich schon zweimal gehabt jetzt da. Nein. Ich bleibe noch ein letztes Mal beim Tormannspiel. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr partikulare Taktikanweisung, wenn du halt vor allem gegen Gegner spielst, die sehr datenorientiert sind und sie vielleicht dann halt wirklich die Spielzüge einsagen lassen, würde ich vorschlagen, dass der, um quasi den Gegner durcheinander zu bringen, wirklich der Tormann einfach durchläuft. Weil und du quasi auf den Moment, Überraschungsmoment setzt. Weil alle sich denken, was passiert denn gerade, das kann ja nicht sein. Also ich denke da ganz stark an so Taktik, also so technikgetriebene Vereine, wie wenn du zum Beispiel gegen Brentford spielen würdest.
Mhm.
Dann glaube ich, kannst du Brentford schlagen und zum Beispiel City hat in der abgelaufenen Saison zweimal, glaube ich, gegen Brentford verloren.
Ja, stimmt.
Und gegen die Spurs zweimal.
Ja, zweimal gegen die Spurs?
Ja.
Sonst alle Spiele, die Spurs gewonnen haben,
gegen City. Und zweimal gegen Brentford verloren. Und ich glaube, Brentford kannst du so schlagen, wenn Ederson einfach durchläuft, weil dann haben mich alle die bei Brentford in ihrem Ohr drinnen die Ansage, dass eigentlich das ganz anders laufen müsste.
Ah.
Weißt du, wie man?
Ja, ich weiß total, wie du meinst, weil ich habe die ganzen Serien angesehen. Für unsere Hörerinnen da draußen ist es vielleicht schwieriger, aber vielleicht. Ja. Gibt es diesen Funken Nostalgie, der
auch für sich? Man kann dann nachschauen, man braucht nur nachschauen auf YouTube Kickers, Mario und ich weiß nicht, wie dann der Gegner geheißen hat, aber dann kommt man relativ schnell dorthin, wo er da durchläuft. Ist eine super Episode.
Ja.
Ja, finde ich gut. Ich finde es allgemein schon, dass die Japaner nie so erfolgreich waren im Fußball, wie es erfolgreich waren in Anime-Fußballserien. Was ist denn deine liebste Erinnerung an Captain Tsubasa, die tollen Fußballstars?
Ja, der Tsubasa natürlich selber, weil er hat mir das beibracht, was am wichtigsten ist. Wenn du da geiles Tor schießen willst, schießt zuerst an die Lotten und dann tust du dann mit dem Volk zu. Nur so machst du gute Tore.
Habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube aber, dass warst du eher Kuchiro Hyuga-Fan?
Definitiv.
Schon, oder?
Ja, er war ein bisschen dreckiger, das hat mir mehr gedacht. Ja,
er ist schon ein bisschen wie das Latern, oder?
Ja, das weiß ich nicht, aber zumindest ein bisschen... Ah. Nicht so privilegiert wie dieser Tsubasa.
Ja, stimmt, der Tsubasa war ich da privilegiert.
Bevor wir alle unsere Hörerinnen verlieren.
Entschuldigung, was ist denn, lieber Alex, große 10, was ist denn dein Platz 1 der großen 10 Taktikexperimente?
Ja, das Total Positional Stegisch Drucksystem.
Total Positional Stegisch
Drucksystem.
Drucksystem.
Mhm.
Das klingt extrem laut. Schreien da alle nebenbei, während da was ist Druck ausüben?
Schaut nichts, kann man auch noch einbauen, ja. Nein, aber tatsächlich geht es darum, dass, und das schert mich schon sehr lang im generell im Fußballgeschäft, dass es scheint so, dass es kaum Taktiken gibt, die vorsehen, dass gewisse Teile der Mannschaft permanent die Verteidigung der gegnerischen Mannschaft beschäftigen. Das heißt, so, eigentlich bis auf den Stürmer vielleicht oder so, zieht sich immer der restliche Teil der Mannschaft in die Defensive zurück. Und die verkaufen das als modernes Fußballspielen, weil man muss ja mehrere Positionen spielen, man muss offensiv und defensiv stark sein. Ich bleibe dabei, was ich vorher schon kurz gesagt habe, wenn du deinen Gegner vorne beschäftigst, dann bist du hinten nicht so anfällig.
Mhm.
Das heißt, ich würde zum Beispiel beim Eckball gegen mich mindestens 3 Spieler auf der Mittellauflage stehen lassen.
Mhm.
Und, weil ich ja gesagt habe, Drucksystem, einer von diesen wäre ein extrem guter Verteidiger. Weil, wenn du nämlich dann so einen Konter vorhast und du verlierst den Ball, mussten ja schnell wieder zurückgehen können. Und wer kann besser
als Ball schnell zurückgehen
oder Verteidiger? Stell dir vor, Virgil van Dijk steht da vorne, da kannst
du
nichts hin.
Obwohl du gerade einen Eckball gegen dich kriegst.
Ja.
Wie heißt das nochmal?
Total Positional Stegisch-Drucksystem.
Stegisch-Drucksystem.
Ja.
Also du, das ist schon ein bisschen umgekehrte Psychologie, was du dann machst, oder?
Naja, aber jetzt stell dir mal vor, der Virgil steht da vorne und wird flankiert vom
Diogo Jota.
Und vom Salah.
Ja.
Und die bleiben vorne stehen bei dem Eckball. Wie viele Verteidiger mussten mindestens bei dir hinten lassen?
Nee, wahrscheinlich schon 2. Vor allem, was ich nämlich spannend
finde. 2? Traust du?
Ja.
Ja, musst vielleicht 3. Und auf einmal hast du schon wieder Mann gegen Mann. Sowohl in der
Defensive als auch in der Offensive. Und was ich spannend finde, ist, wenn du dann zum Beispiel den Eckball klären solltest, kann im besten Fall der Virgil gleich einmal verlängern, weil er vorne steht.
Genau, du hast das sofort durchschaut.
Ja. Finde ich gut. Kann ich der Co-Trainer sein?
Wenn ich irgendwo drehe, also du meinst, zu meinem Ted Lasso willst du der Coach spielen, oder?
Ich bin Coach spielen, ja.
Ich bin sofort dabei.
Ja, bin ich gut.
Ja, wäre ein Traum. Ja. Wer uns einstellen will, redaktion@spielfrei.at, wir sind extrem billig und viel flexibel.
Aber wir sind extrem unflexibel, wir haben kaum Zeit für Training eigentlich, muss man sagen.
Ja, okay, in dem Sinn.
Und aber Wochenends kommen wir gerne.
Und Full Girl Room eigentlich haben. Also, meldet euch einmal, wir reden uns das dann schon.
Also, ich glaube, im Moment sprechen wir, nein, ist
wurscht. Passt. Das waren die großen 10 und wir kommen jetzt zu unserem Schwerpunktthema. Heute geht es um einen Pep Guardiola. Guardiola, wie die internationale Presse sagt. Stefan, wo fangen wir an?
Ich finde, wir fangen dort an, wo Pep Guardiola noch Haare gehabt hat. also am Kopf. Irgendwo oder sicher noch, aber am Kopf. Und zwar Pep Guardiola, für die ganz Jungen unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, war ja mal ein Aktiver. Ein Server selbst gespielt. Und das ist ja gar nicht so unerfolgreich, oder, lieber Alexander?
Der war richtig gut. Der ist mit 13 in die Barca-Akademie gewechselt, La Masia, und hat dort alle Nachwuchsmannschaften durchgemacht. Und sein großes Vorbild und letztlich dann auch der Mensch, der ihn in die Einzelmannschaft gebracht hat, der Johann Cruyff, hat aus dem einen richtig, richtig guten Spieler gemacht. Richtig gut heißt in dem Fall, der hat mit so Größen gespielt wie am Romario. Der war auch fix gesetzt im Mittelfeld als schon so Leute wie der Ronaldo oder der Figo bei Barca gespielt hat. Der war mit 26 Jahren Kapitän von der ersten Mannschaft von Barca. Hat 1992 den Europacup mit Barca gewonnen. Also da war richtig, richtig viel dabei. Ja. Letztlich eigentlich verletzungsbedingt, was ihn dann wirklich die große Karriere gekostet hat. Ich denke, der Guardiola wäre als Spieler noch sehr viel größer worden, hätte sie nicht so arg verletzt. Ja.
Und jetzt hast du angesprochen, dass er so mit vielen großen Spielern gespielt hat. Einen hast du jetzt vergessen. Markus Schopp.
Stimmt natürlich, bei Brescia, ja.
Die sind, und meines Wissens, sogar sehr, sehr gute Freunde immer noch.
Ja, die kennen sie, ja.
Ja, also die haben wir gemeinsam, glaube ich, in Brescia kannst du, wir waren ja auch einmal kurz in Brescia, zwischengestoppt auf dem Weg nach Hause von Bergamo.
Ein bisschen
so Brescia hat jetzt nicht so viel hergegeben, zumindest, was wir gesehen haben. Ja. Ich glaube, die haben viel Zeit dann gehabt, um dann dort irgendwie Karten zu spielen oder was man jetzt sonst gemacht hat, damals vor 20 Jahren als Profi.
Ich schätze mal, PlayStation gespielt, wenn sie nicht haben, ne? Nein. Ja, und dann ist er halt auf die Trainerseite gewechselt. Dort eigentlich, muss man sagen, nur große Stationen gehabt. Also wenn man jetzt vielleicht mit den Humble Beginnings bei Barça B beginnt, hatten von vornherein eine Sache besonders geprägt, nämlich dass so Dinge, die festgeschrieben waren, nicht wirklich festgeschrieben waren für ihn. Das heißt, sowohl Positionen von Spielern, die er dann vielleicht nochmal umfunktioniert hat, wie genauso so taktische Interpretationen. Also Wie geht es dir mit dem Trainer Pep? Also was zeichnet ihn aus deiner Sicht?
Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist ganz stark seine Sozialisierung als Trainer. Also er ist ja nicht einfach aus einem Spielertyp ein Trainertyp geworden, sondern er wird immer schon ein bisschen einen Trainer in sich gehabt haben und er ist ja, glaube ich, ganz stark geprägt und hat mich immer wieder gelesen von Johann Cruyff. Und Johann Cruyff, der war ja damals ja quasi die Schule von Rinus Michels. Mhm. Also es waren diese ganzen holländischen Trainer. Und quasi indirekt hat ja Pep Guardiola sehr viel von Rinus Michels und dann direkt auch von Johann Cruyff mitgekriegt. Ja. Also dieses ganze Thema, wie du das System aufziehst, um quasi Kontrolle über das Spiel zu behalten und so weiter, das zieht sich ja bei ihm wie ein roter Faden durch seine Trainerkarriere bis dato. Und ich glaube, das zeichnet ihn schon ganz wesentlich aus, dass er dann es geschafft hat, und das können natürlich Taktikexperten richtig gut darstellen, sie kontinuierlich aber auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und das finde ich das Spannende, was du bei anderen Trainern hast, wo du sagst, okay, irgendwann hast du das Gefühl, es brennt nicht mehr so sehr, um sich selbst neu erfinden zu probieren. Und jetzt hast du, es ist der Pep Guardiola ist doch mittlerweile 52, glaube ich, du hast immer das Gefühl, der brennt drauf, sie neu zu erfinden. Mhm. Und ich habe immer wieder das Gefühl, wenn der mal eine Partie hat, ich glaube, er freut sich im Nachhinein, dass die Partie gegen Inter im Champions-League-Finale so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Dass er noch was findet, wo er sagt, verdammt, warum war die erste Halbzeit so schwierig für uns? Oder warum schaffen wir es nicht gut, wenn wir gegen Dreierketten spielen, ja. Warum schaffen wir es nicht, wenn ein Gegner uns extrem presst, warum ziehen wir da unser Spiel nicht ab? Weil Dominanz ist das, was über allem steht bei ihm. Mhm. Er will dominant sein, er will die Kontrolle haben, er will dominant sein. Und das finde ich bei ihm, er vermittelt mir immer dieses Gefühl, vielleicht weiß ich jetzt noch gerade keine Lösung, aber gib mir kurz eine Woche Zeit, ich trainiere mit meinen Jungs und dann in einer Woche sind wir besser. Ja. Und ich finde, das kannst du dir nicht erkaufen. Weil es wird ja mir oft gesagt, ja gut, wenn der 2 Milliarden Euro und so weiter, da wird jeder drin. Nein, ja. Wirst nicht. Du bist nicht so erfolgreich, wenn du nicht ein sehr, sehr guter Trainer bist.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Es ist diese Leidenschaft, würde ich sagen, was das ausmacht. Er wirkt halt so jemand, wenn man im Bekanntenkreis jemand hat, der extrem gern Rätsel löst, zum Beispiel mit einer großen Leidenschaft.
Das klingt jetzt sehr positiv, finde ich.
Ja.
Entschuldige, dass ich den unterbrich. Für mich klingt es ein bisschen so wie einer, der sich vielleicht auch viel zu oft, viel zu sehr selbst hinterfragt.
Ja, umsonst sind die Haare nicht alle verschwunden, das kann ich sagen. Ja. Ja.
Nein, wirklich, also auf mich wird vermittelt er immer so den Eindruck, in dem Spiel, wo er gerade alles dominiert, denkt er viel mehr an die 2 Minuten im Spiel, wo er es nicht dominiert hat, die Partie.
Das ist ja auch einer der berechtigten Kritikpunkte, dass er oft Sachen ein bisschen verschlimmbessert. Nicht? Also er versucht dann wieder irgendwas zu machen, weil was nicht funktioniert hat, denkt, so in hinsichtlich umgekehrter Psychologie, jetzt bin ich besonders klug und dabei hätte es eigentlich passt, wenn er bei dem blieben wäre, was super funktioniert hat. Ja. Auf der anderen Seite steht natürlich, diese habe ich in der letzten Episode schon kurz erwähnt, diese taktischen Experimente, die natürlich nicht alle immer aufgehen, die sind letztlich schon das, was ihn auszeichnet. Ja. Das macht es besonders und niemand ist unfehlbar, auch er nicht, auch er macht taktische Fehler, aber er macht halt dieses depperte Sprichwort von wegen fail better, was wir eigentlich beide voll ablehnen, in dem Fall ist natürlich richtig. Er macht es genauso, ja.
Und was ihm auch anhaftet als Trainer, finde ich, ist, er ist jetzt sicher nicht der Erste, der Ideen hat oder der die Ideen gehabt hat, aber er ist ganz oft aufgrund seiner Aura und aufgrund der großen Vereine, wo er tätig war, derjenige, der gefühlt gewissen Ideen zum Durchbruch verholfen hat.
Da gibt es mir jetzt natürlich eine super Überleitung, weil wir wollen...
Eine Steilvorlage,
weil wir wollen uns ja heute mal was Taktisches anschauen. Ich habe was mitgebracht, was ja eigentlich nicht so unsere Expertise
ein
ist.
Ein Taktikbrett?
Ein Taktik, ja genau, ich habe da so eine Tafel dabei und ich werde jetzt gleich wildest Spieler verschieben. Nein, es geht um die Grundidee im Spiel vom Guardiola und das nennt sich Positional Play. Am einfachsten erklärt ist es so, dass er mal ein Spielfeld in verschiedene Zonen aufteilt. Und die einfachste Zone ist vom eigenen Fünfer quer auf die andere Seite durchgedacht zum anderen Fünfer. Das ist der erste Streifen, das ist sozusagen die Mitte. Ja. Dann gibt es vom zwischen Fünfer und dem Rest vom 16er, ja, das ist der nächste Abstand, geht die nächste Zone aus.
Das Halbfeld, oder?
Das Halbfeld, Half Spaces, genau. Ja, und dann vom 16er bis zur Outlinie ist die dritte Zone, die Außenbahn. Okay. Das heißt, wir haben links und rechts zur Außenbahn. Dann haben wir die Halfspaces oder Halbfelder und da mitten die Mitten. Ja. Und Positional Play schaut jetzt so aus, dass man sich innerhalb dieser fünf Zonen hat man eigentlich auf jeder... Genau. Hat man maximal zwei Spieler gleichzeitig in derselben Zone. Ja. Das heißt, wechselt ein Spieler von einer Zone in die nächste, was wichtig ist bei diesem Positional Play, dass die Spieler immer mal wieder die Zonen wechseln, bedeutet das automatisch, dass andere Spieler in andere Zonen laufen müssen. Weil sonst hättest du in einer Zone mehr als zwei Spieler. Ja? Mhm. Und gleichzeitig gibt es jetzt dann vertikale Linien. Das heißt, von der einen Einwurfseite zur anderen Einwurfseite. Ja? Und in so einer Linie sollten maximal drei Leute auf gleicher Höhe stehen. Zum Beispiel im Optimalfall die drei Verteidiger oder die Sturmreihe auch ganz vorne. Ja? Du hast der Mittelstürmer, der vielleicht ganz vorne in der Mitte drin steht und die zwei Flügelspieler dann tendenziell wahrscheinlich eher auf den Außenbahnen oder wenn sie einer guckt, dann halt auf den Halfspaces, dann würden auf den Außenbahnen aber die Außenverteidiger stehen sozusagen. Und so verschiebt sie das. Ja. Warum mache ich das jetzt da? Das Ziel ist es, immer für Überlegenheit zu sorgen. Und im Positional Play gibt es drei Überlegenheitsorten. Nämlich einerseits numerische Überlegenheit, das heißt, ich schaffe es durch das, dass ich meinen Spieler so aufteile, dort, wo das Spiel geschehen ist, eine numerische Überlegenheit zu erzielen. Mehr meiner Spieler sind dort, das mehr als vom
Gegner. Mehr ist besser.
Mehr ist mehr zumindest, manchmal ist mehr besser. Ja. Wenn das nicht gut gelingt, weil ich da nicht durchkomme, komme ich zur nächsten Möglichkeit und das ist die qualitative Überlegenheit. Ich stelle durch das Positional Play auf der rechten Seite des Spielfelds einmal 4-5 Spieler hin und der Gegner hat auch 4-5 Spieler und klarerweise, nachdem ich in allen 5 Zonen Spiel habe, heißt das in der ganz gegenüberliegenden Zone, ganz links außen, muss ich auch einer von meinen Spielern stehen. Ja. Und dem schießt er dann den Ball möglichst schnell und effizient zu, damit der qualitative Überlegenheit schaffen kann. Das heißt, irgendein supergeiler
Flankenspieler
genau, ist wesentlich besser im 1 gegen 1 als der Verteidiger. Das ist meine zweite Hoffnung, Überlegenheit zu schaffen. Und das dritte, was ich noch erreichen kann, ist positionelle Überlegenheit, positional. Ja? Das heißt, dadurch, dass meine Spieler so gestaffelt aufgestellt sind quer durchs Spielfeld, bin ich halt, wenn man jetzt wieder so an vertikalen Linien denkt, von 16er zu 16er, dann schaffe ich es leichter, in diese Zwischenräume zu kommen. Mhm. Klassischer, bei uns nennt man das auch den Lochpass oder so. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich der grundsätzliche Beweggrund, warum man Positional Play spielt. Das ist unglaublich kompliziert, vor allem auch für die Spieler, weil die Spieler müssen eigentlich, und deswegen dauert es auch so lange oftmals, dass sehr, sehr gute Spieler unter Guardiola regelmäßig spielen und regelmäßig gut spielen, sie müssen diese Automatismen drinnen haben. Mhm. Jemand ist in meinem Space drinnen, in meiner Zone drinnen. Das heißt, ich muss in eine andere Zone wechseln. Ich kann nicht in irgendeiner Zone wechseln, weil wenn ich in irgendeiner Zone wechsle, dann zwinge ich ja den Spieler, der dort drinnen ist, automatisch wieder die Zone zu verlassen. Das heißt, ich muss in die richtige Zone zur richtigen Zeit wechseln. Versteht man das?
Ja, also ich finde, Alex Stegisch, das hast du sehr gut erklärt.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Bist du schon fertig? Weil mir kommen gerade zwei Sachen in den Kopf.
Bitte.
Das erste ist einmal, so wie es du beschrieben hast, und du hast es sehr gut beschrieben, aber es ist sehr komplex. Ja. Du sagst, es braucht lange, oft einmal, bis ein Spieler das kann. Sprich, jemand, der schlauer ist, wird sie das leichter merken als vielleicht andere. Ich glaube, das ist ganz banal, wirklich.
Ja, ich glaube, das fülle echt eine Prügel da kriegen. Also mit
genau. Als Drill. Und ich glaube halt, das erklärt vielleicht auch ein bisschen oft einmal, es umgarnt ja also den Pep Guardiola bild, dieser Vibe, dass er mitunter Spieler, die gar nicht so am Radar am Internationalen waren, dass sie ganz vorne dabei sind, warum die plötzlich in seinem System scheinen. Weißt du, wie man?
Ja.
Fabian Delph fällt mir da ein, der komplett abgeschrieben war eigentlich schon. Ja. Plötzlich hat er diesen weirden Transfer zu City und jeder denkt sich, was ist denn das, von Aston Villa gekommen, wo er immer gescheit gespielt hat mehr. Ja. Warum geht der also zu oder Everton, glaube ich, war er, keine Ahnung, geht er plötzlich zu City und spielt dort richtig gut.
Hm? Ja, ey, oder schau da an, warum brauchen manche Spieler so lange, wie sie sich entwickeln?
John Stones.
Phil Foden, genauso. Ja. Und da hat es immer geheißen, ja, wenn er nicht spielt bei City, dann verleiht es ihn wenigstens. Und der Guardiola hat immer gesagt, nein, der muss da sein. Alles, was er braucht, um ein perfekter Spieler zu werden, lernt er bei mir und nicht durch Spielpraxis, sondern er muss diese Automatismen lernen. Mhm. Und das erklärt auch, warum er Spieler umfunktioniert, warum er Kimmich bei ihm auf einmal von der Außenbahn in die Mitte gekommen ist, weil in der Mitte zu spielen ist natürlich wesentlich schwieriger, weil du hast nicht eine Zone neben dir, sondern du hast links und rechts eine Zone und bewegst dich ja viel mehr aus einem größeren Radius. Und von dem her brauchst du dort die intelligentesten Spieler. Ja?
Genau. Und im Umkehrschluss erklärt man das dann auch wieder, warum man mit manchen Spielern nicht funktioniert hat.
Ja.
Allen voran fällt mir da eine große ein. Warum das Latern unter Arm nicht gescheint hat.
Natürlich.
Oder wenn du sagst, okay, also so wie es du ja beschreibst, es gibt ein System und dann gibt es die Spieler. Und das System steht über den Dingen. Deswegen ist ja, glaube ich, so schön zu sehen mitunter, wie sehr der Pep auszuckt, wegen scheinbar banalen Dingen, wo oft man sich Leute wundern, warum zuckt er denn jetzt gerade aus? Wahrscheinlich ist es genauso was, wie es du ihm gerade beschrieben hast. Irgendwer wird halt in die falsche Zone gelaufen sein oder keine Ahnung. Ja. Plötzlich waren vier in einer Linie, wo nur drei sein dürfen und was auch immer dann passiert mit sie.
Er wechselt den Spieler auch konsequent aus. Also.
Genau, also und das erklärt wahrscheinlich dann aber so gut, warum man dann mit einem Spieler, der sagt, ich ordne mich nicht dem System unter, sondern ich bin das System oder ich bin, keine Ahnung, der zentrale Punkt in dem System.
Du brauchst dann nur schauen, was das für Auswirkungen auf die Spieler selbst hat. Ich denke da zum Beispiel an Thierry Henry bei Barca, der war es gewohnt, dass er in der Mitte spielt. Mhm. Der hat auf einmal bei Barca ganz links außen, neben der Außenlinie spielen müssen, die halbe Zeit, und hat halt dann in diese Half-Spaces eine Wechselung können. Oder Franck Ribéry bei den Bayern, ganz die gleiche Geschichte. Und das hat braucht, bis die das verstanden haben. Aber wenn es dann funktioniert, wie seht ihr jetzt, ist es sehr, sehr interessantes Spiel. Und neben dieser Überlegenheit gilt es natürlich noch, es ist fürs Passen natürlich ganz wichtig, man versucht natürlich dadurch diese Dreiecke möglichst gut aufzuspannen, die man passen kann, beziehungsweise diese Rauten oder Diamonds,
genau,
wie es im Englischen
heißt. Genau, weil die Logik, die wir einmal gehört haben, die Logik eben zu sagen, okay, du bist dich ja durch die einzelnen Spielfelddritteln durchpassen.
Genau.
Und nicht drüber bolzen.
Yes.
Aber spannend ist ja trotzdem, dass wenn du dir seinen Fußball angeschaut hast bei Barca,
ja. Ich habe übrigens sonst nichts mehr vorbereitet, das hat all meine
Verwaltungszeit. Aber es war grandios, wirklich.
Alles geben.
Also das hätte Leistungskurs bei der Matura in Sport, wäre das schon für eine Matura, wäre das perfekt gewesen,
wie du vortragen hast. Leistungskurs Sport Matura hätte vielleicht die Fitness nicht gehabt, das war es jetzt noch. Die Theorie vielleicht.
Die Theorie, ja. Nein, was ich sagen wollte ist, das Spannende ist ja, wenn du dir anschaust, der Guardiola-Fußball bei Barca, bei den Bayern und bei City, ist ein anderer, also nicht grundverschieden, weil offensichtlich, so wie es du beschreibst, das ist der gemeinsame Nenner, er ist sozialisiert nach dem Positional Play, aber er hat es dann schon geschafft, immer wieder das weiterzuentwickeln und ja auch ein bisschen anzupassen an die Liga, weil das habe ich mal auch gehört, dass er zum Beispiel es ja gut geschafft hat, wie er dann nach Deutschland gekommen ist und er kommt aus der spanischen Liga und das ist doch spielerisch was anderes, weil Spanien viel, viel langsamer, Deutschland doch das klassische Gegenpressing und sehr umschalten und schnell und so weiter. Wie es dann quasi geschafft hat, das Umschalten in sein Spielsystem reinzubringen. Das habe ich relativ spannend gefunden.
Und das ist ja letztlich das, warum, wenn wir jetzt darüber reden, was macht so ein Guardiola so besonders? Er ist halt Taktiker, ja, und da das Positional Play hat er jetzt nicht allein erfunden, auf keinster Weise, und die Grundbasis davon ist sowieso vom Total Football abgeleitet und so weiter und so fort. Das ist also gar nicht, was wirklich dann so entscheidend ist. Das heißt, er kreiert tatsächlich Spielertypen, die er dann für sein System braucht, weil er halt jetzt von Spanien weg ist und nach Deutschland gegangen ist und dort ein bisschen was anderes braucht, die man dann Jahre später weltweit versucht auszubilden, weil natürlich andere Mannschaften auch drauf kommen. Das ist ein klassisches Beispiel dafür ist der Außenverteidiger, der beim Angriffsspiel als Sechser fungiert. So wie das klassisch Sinchenko zum Beispiel macht. Ja. Das hat es ja nicht gegeben, nicht wirklich systematisch gegeben, bevor der Guardiola das eingeführt hat. Und jetzt wird es an den Akademien des Landes der Länder gelehrt. Ja. Also, und das ist das, was an Guardiola für mich dann auch ausmacht, ja, dass der so Präsenz einnimmt, die so überschwappt auf andere Teams, auf Ligen, auf Akademien, das ist wirklich besonders. Ja.
Ich finde, er hat ein bisschen so auch vom Auftreten her, und ich wünsche mir aber einen besseren gesundheitlichen Verlauf in seinem Leben, so Steve Jobs Vibes. Wenn du einfach sagst, es tritt jemand auf und die Leute hernehmen, weiß ich nicht, ich halte nicht für Steve Jobs und weiß nicht, wie es recht. Aber mir kommt vor, von dem ganzen Auftreten und wie sehr einem die Leute zuhören und wie quasi alles, was der Guardiola sagt, wird dir quasi dann als die Innovation schlechthin, auch wenn er die Idee woanders her hat, dargestellt. Das heißt, er hat sich diese Aura aufgebaut, dass er einerseits extrem erfolgreich ist, weil es waren, glaube ich, 11 nationale Meisterschaften in den letzten 14 Jahren, wobei, ich glaube, ein Jahr war er Sabbatical dann einer davon. Das heißt, er gewinnt eigentlich immer,
ja.
Wenn nicht gerade Liverpool ihre Saison hat oder Leicester was Verrücktes macht. Ja. Wobei, war er da
wohl? Nein, ich glaube,
da war er in Deutschland 2016.
Ein Titel, den er nicht geholt hat, war gegen...
Nein, da war er in 2016, ja. Und dann...
Oder? Ich glaube, er hat einmal Real eine
Kurve. Genau.
Real verloren, ja. Und einmal gegen Liverpool. Ja. Beides Mal waren sensationelle Teams. Ja.
Und also diese Aura umweht ihn quasi, er gewinnt alles. Dann was du da aus, und das ist wahrscheinlich die höchste Form von Legitimation. Die Spieler sagen, sie wollen mit ihm arbeiten. Und das ist ja das, warum so immer diese Frage, ist er wirklich so besonders? Wenn du die Spielern zuhörst, ja.
Ja.
Also wenn's denen so zuhörst, was sie von dem Trainer reden oder sie wollen dorthin wechseln, weil sie mit ihm arbeiten wollen, dann ist er offensichtlich dieser besondere Trainer, wo du dann halt sagst, okay, weil immer wieder diese Diskussion ist, nicht, würde Pep Guardiola in der Unterliga auch ein guter Trainer sein? Mhm. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich wäre er ein extrem guter Trainer in der Unterliga, weil er ein extrem guter Trainer ist. Bei ihm kommt halt zusammen, dass er halt aufgrund seiner Vita halt schnell hoch eingestiegen ist.
Ja.
Und dann halt natürlich immer sehr potente Vereine gehabt hat, die ihm halt wirklich sehr viel gekauft haben. Aber dann kommt halt genau das aus. Dann bist du halt in der Kombination als Trainertyp plus Vereinsbudget halt ganz dort, wo du halt jetzt bist.
Ja, das und letztlich glaube ich, dass schon auch die Konsequenz ganz entscheidend ist. Nicht? Weil wenn du als Spieler das nicht machst, und das ist egal, ob du das Zlatan bist oder wie wir jetzt im Winter gesehen haben, der Cancelo, du haltest dir an diese Regel nicht und du bist einfach weg vom Fenster. Der Cancelo hat sich im Winter schon einen eigenen Verein suchen können, weil er 3 Wochen davor zusammengekracht ist mit ihm. Also Wahnsinn, ja.
Was mich jetzt interessieren wird, Alexander.
Jawohl.
Jetzt hast du beschrieben, wie dieses System, das Positional Play, glaube ich, hat das geheißen?
Ja.
Wie aufwendig das ist zu lernen und zu verstehen. Schließt es aus, dass Pep Guardiola Nationalteamtrainer irgendwann mal wird? Wenn du dreimal, viermal im Jahr zusammenkommst für x Tage, um was zu machen?
Ich bin mir nicht sicher, weil Positional Play ist erstens nichts, was jetzt nur er macht, sondern es versuchen natürlich andere Vereine auch. Wenn du jetzt eine passende Mannschaft hast mit vor allem flexiblen Spielern, es geht ja eigentlich um das, dass du viele Spieler brauchst, die auf vielen Positionen funktionieren, dann ist das ja was immer mehr und mehr kommt und da die besten Spieler aus anderen Ländern zum Beispiel kennen das. Klassisches Beispiel David Alaba. Der kann natürlich mehrere Positionen spielen. Und das ist genau das, was der Guardiola braucht. Das Zweite ist, ich glaube, wenn er Nationaltrainer wäre und diese Automatismen nicht hinkriegt, dann kommt wieder das zum Tragen, was du gerade vorher gesagt hast. Er ist einfach ein wirklich guter Trainer. Er wird sich halt dann überlegen,
was ist meine Herangehensweise jetzt als Nationalteamtrainer?
Genau, als Nationaltrainer habe ich so und so viele Fenster, wo ich mit der Mannschaft arbeiten kann. Was können die Besten der Besten eines Landes in dieser kurzen Zeit jedenfalls erlernen?
Stimmt, und was du dann auch wieder hast, du hast ja dann wieder mit einer relativen Konkurrenz zu dem Sinn, auch alle anderen Nationalteams trainieren nicht tagtäglich, sondern dann geht es ja wieder darum, wie viel hole ich aus meinen Lehrgängen, glaube ich, so eine bezeichnet ist, aus meinen Lehrgängen aus, im Unterschied zum, keine Ahnung, englischen Nationalteam oder was auch immer.
Ne? Genau.
Okay, macht Sinn. Macht Sinn.
Aber bevor wir jetzt überlegen, was er machen könnte, glaube ich, müssen wir ganz kurz der Vollständigkeit halber mal kurz auf diesen Titelwahnsinn eingehen, oder? Also es gibt eigentlich 3 Stationen, die der Pep als Trainer durchlebt hat, das heißt Barca, Bayern und City. Bei Barca waren es im Endeffekt 4 Jahre, glaube ich, oder? Du war von 2008 bis 2012.
Ja, ich glaube so.
Der 15 Titel geholt hat.
Ja.
Das sind Fülle. Das sind mehr als 3 pro Jahr. Mhm. Also, und er hat sogar geschafft, als einziger Trainer bis jetzt im einen Jahr 6 Titel zu holen. Also du brauchst dann schon Club-WM dazu und du musst alle Supercups gewinnen, sonst geht sich das nicht aus, ja?
Also das ist unfassbar. Und was er wird sich auch nicht so schade, die kleinen Titel mitzunehmen, auch gewinnt die auch die alle. Jetzt diese, ich meine, mittlerweile ist sie gerissen, aber die haben ja zwischendurch diese, bei City diese League Cup Dominanz gehabt, was über 4 Jahre hinweg ja den Ligapokal immer gewonnen haben. Also ja. Das heißt, er ist einfach, glaube ich, besessen, extrem talentiert in dem, was er tut, und die Kombination ist halt oft einmal, wenn es um Erfolg geht, sehr vielversprechend.
Genau. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, es graubt ihm den letzten Nerv. Also er hat nach der Zeit bei Barca so erfolgreich war, ist er in ein Sabbatical gegangen. Nach 4 Jahren intensiver Zeit, 1 Jahr Pause, bevor es zu den Bayern gegangen ist.
Aber gut, was macht er jetzt, wenn er dann 7 Jahre jetzt mittlerweile bei City ist? Ich meine, er hat groß angekündigt, aber ich habe das sehr lustig gefunden, dass er gemeint hat, aufpassen, Real Madrid, ihr seid nur mehr 13 Champions League Titel vor uns. Hat er gesagt im Interview, so also sehr lustig gefunden.
Ja, es ist gut, ja.
Aber wenn es um das geht, dann müssen die letzten 7 Jahre ja nicht weniger intensiv gewesen sein.
Ja, heute habe ich ja immer mal wieder gehört und die ganze letzte Woche schon, dass 2025 jedenfalls, wenn der Vertrag ausläuft, Schluss sein soll. Mhm. Und das ist ja oft so bei ihm, dass er einen Vertrag macht und dann ist der Vertrag aus und dann ist er mit ihm aus. Das war bei Barca so. Bei Bayern die zweite Station von 2013 bis 2016, war 3 Jahre dort, hat 7 Titel geholt, Champions League hat ihm gehört, dafür hat er jede Meisterschaft geholt, und dann war er weg, ja, und jetzt ist er in der City und ich bin gespannt. Also könnte man echt vorstellen, dass er vielleicht dann als Nationaltrainer irgendwo arbeitet und dann war es das vielleicht sogar.
Das Spannende ist ja, dass ihn auch, also er diesen Stellenwert hat, du kannst dir nicht vorstellen, dass der entlassen wird. Dass Pep Guardiola geht selbst. Mhm. Er entscheidet selber, wie lange er das macht und wann er geht.
Ja.
Man hat nie, also seit der Mensch Trainer ist, hast du nicht das Gefühl gehabt, da geht es darum, wird er entlassen? Nein. Er entscheidet, wie lange er da ist, und ja, du als Verein kannst froh sein, so quasi. Ich entscheide, wie lange ich da bin.
Ich meine, da kommt vielleicht schon zum Tragen, dass er halt wirklich nur bei den Creme-Vereins unterwegs ist, aber.
Aber es ist natürlich, klar, es ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, es fließt da in viele andere Vereine richtig viel Geld. Looking at you, Chelsea Football Club.
Ja, Punkt für dich.
Also, und wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum, in irgendeiner Art und Weise die Allergrößten der Größten zu verteidigen, weil, ja, wie gesagt, sie können sich ja gut selbst verteidigen. Aber was da geleistet wird, ist außergewöhnlich, offensichtlich. Und was er halt hat, er ist vielleicht, ob man jetzt da irgendeinen Vergleich, der vielleicht nicht durchdacht ist, aber vielleicht ist er auch ein bisschen schon so too big to fail. Also wenn Pep Guardiola irgendwo anheuert, richtet der Verein, also erst einmal, er heuert nur mehr bei den Größten an, die ja Kohle haben, damit er sich Spieler kaufen kann,
ja,
weil er kann auch gut einkaufen mit dem.
Wobei man muss sagen, wenn wir das Geldthema immer außerstreichen, wenn du City mit Vereinen in der Liga von City vergleichst, haben die ja, weder die höchsten Gehälter, die sie zahlen, noch die meisten Transferausgaben bei Weitem.
Aber ich glaube eben, dass wenn du die Pep Guardiola holst du dir mittlerweile so viel an Selbstverständlichkeit, dass der ganze Verein sich zu 100% nach der Person ausrichtet. Mhm. Vom Tag 1 an. Der braucht nicht seine Sporen verdienen bei irgendeinem Verein.
Ja, das stimmt natürlich.
Und wahrscheinlich hat er in den Monaten davor wird schon alles vorbereitet. Also bevor er kommt, die Leute, die richtigen eingestellt, was auch immer und keine Ahnung.
Ja.
Und ich glaube, den Punkt hat er einfach erreicht, dass er quasi schon so eine Marke ist als Trainer, dass sie alles dann noch ausrichtet.
Was kann man noch erwarten zum Abschluss jetzt vom Trainer Pep Guardiola? Was glaubst du, was noch passieren wird? Er selbst meint ja, ein paar Jahre noch, dann ist Schluss. Er will, dass seine Kinder auch so einen normalen 90 Kilo schweren Vater haben, nicht nur dieses Strichmantel, der vom Lauter rumspringen fertig ist.
Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich irgendwann einmal sagt, okay, es reicht. Ich glaube, dass er dann vielleicht wieder zurückkommen wird. Vielleicht werden seine Sabbatical länger. Mhm. Vielleicht macht er irgendwann so Geschichte mit so Altersteilzeit. Mhm. Das sagt ja irgendwie, keine Ahnung. Was auch immer. Nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass er Bücher schreiben wird. Das würde einem zutrauen. Ich kann mir vorstellen, Pep Guardiola schreibt über Fußball. Wäre sicher interessant, würden viele Leute lesen.
Mag das, glaube ich auch, ja.
Wenn er einfach das, was er in seinem Hirn hat, ja, mit irgendeinem Ghost, ich weiß nicht, ob er gut schreiben kann, keine Ahnung.
Wenn er einen Podcast machen will, darf er sich bei uns melden.
Genau, kann er sich bei uns melden. Ja. Oder er kann er mitmachen bei uns. Ja, muss er, ja, ich meine, Deutsch kann er ganz gut.
Ja, super. Das innerste Team von Spielfrei muss er nicht. Ich habe mir gedacht, wir stellen ihm einen Podcast.
Achso, so meinst du.
Ja, schaut man auch, ja.
Nein, aber ich glaube, es wäre extrem spannend, aus seinem Hirn zu lesen. Mhm. Und nicht irgendwie nur Biografien über ihn, sondern im besten Fall halt wirklich, wie versteht er das Spiel? Und ich glaube, das kann ein Standardwerk für viele im Fußball sein, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich bin ganz bei dir. Ich glaube schon auch, dass das mit der Pause dann ernst meinen wird und da wird er Pause machen oder wird glauben.
Hoffentlich, weil sonst geht
er
gemein.
Er wird selber glauben, dass er seine Karriere beendet und ich bin mir auch ganz sicher, dass nach einem Sabbatical, wie auch immer lang das ist, er dann plötzlich Trainer bei Juve ist oder sonst irgendwo oder bei Milan, weil ich glaube, so Italien könnte schon noch sein, dass das eine ganz nette Destination in seiner Karriere werden könnte. Ja. Damit haben wir, glaube ich, den Trainer-Pep ganz gut erfasst, oder? Bleibt noch irgendwas zu übrig?
Von meiner Seite her nicht.
Dann
weitermachen. Viel Erfolg weiterhin, lieber ja. Josep.
Genau. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und schaltet dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.